Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
But I was caught up heißt ja irgendwie, ich bin noch aufgehalten worden, ist Arno Ozzessig nicht. Man muss das mal zur Ehrenrettung unseres Kritikers sagen. Wir hatten technische Probleme aus dem Nebenstudio, jetzt ist er aber hier. Schönen guten Morgen, Herr Ozzessig.
Guten Morgen.
Wir wollen reden über ein Buch, über einen Mann, den wirklich jeder kennt, Friedrich Nietzsche nämlich. Und ich finde, es kennt ihn nicht nur jeder, sondern erstaunlich viele, in erstaunlich vielen, sagen wir mal, Szenen haben ihn oder Teile seines Werks auch gelesen. Das geht wirklich von den Nazis bis zu den postmodernen Linken. Man fragt sich ja so ein bisschen, warum. Vielleicht bringt uns dieses Buch, über das wir reden wollen, Herr Ozzessig, der Antwort auf die Frage nieder. Der Kulturwissenschaftler Philipp Felsch hat dieses Buch geschrieben und es heißt: Wie Nietzsche aus der Kälte kam, Geschichte einer Rettung. Wann und wie musste Nietzsche gerettet werden?
Naja, nach 1945, da war Nietzsche schwer diskreditiert. Der Politikwissenschaftler Erik Vogelin, der hat sogar gesagt, Nietzsche sei der einzige Philosoph, der als Mitverursacher für einen Weltkrieg angesehen wird. Das klingt überpointiert, aber es gibt dafür tatsächlich Indizien. Adolf Hitler, seinem lieben Benito Mussolini, das stand in der Nietzsche-Ausgabe, die der Führer dem Duce geschickt hat 1943. Und der Wille zur Macht, dieses berühmt-berüchtigte, posthum zusammengeklebte Machwerk von der Nietzsche-Schwester, das galt einem Martin Heidegger, aber auch vielen NS-Größen und NS-Zwergen als Nietzsches visionäres Hauptwerk. Und nach dem Zweiten Weltkrieg galt Nietzsche dann entsprechend als braun oder jedenfalls als gebräunt und zudem auch bei vielen als philosophische Null, als pompöser Weltanschauungsschriftsteller. Aber die italienischen Philologen, Giorgio Colli und Mazzino Montinari, die haben dann, beide übrigens links, beide Antifaschisten, die haben gesagt, das kann nicht das letzte Wort über Nietzsche sein. Und obwohl 1954 in Deutschland eine neue Nietzsche-Ausgabe erschienen ist, haben die sich ans Nietzsche-Archiv gewandt und wollten der Sache auf den Grund geben.
Ich darf mal die Pointe verlassen. Da die beiden haben am Ende eine legendäre Gesamtausgabe gemacht. Und verstehe ich das jetzt richtig, Herr Zessig, in diesem Buch geht es um die beiden und um ihre Arbeit?
Ja und nein. Also die Archivarbeit, Montinari, der ist tatsächlich nach Weimar gezogen. Colli hat das Projekt eher so aus der Ferne betreut. Das ist in der Tat der Grund dafür, warum es, Sie haben es erwähnt, diese berühmte Ausgabe ab 1967 bei De Gruyter gegeben hat und natürlich auch der Grund dafür, warum es jetzt das Buch von Philipp Felsch gibt. Aber wir sind gar nicht mal so oft direkt im Archiv. Also ich würde sagen, keine Angst vor Staubvergiftung. Felsch porträtiert zunächst einmal diese beiden Protagonisten. Er beleuchtet dieses linke italienische Milieu der Nachkriegszeit, der Kriegszeit und der Nachkriegszeit, dem sie entstammen. Er schildert, wie Montinari zum Lieblingsschüler von Colli wird, der damals ein totales Griechenland-Fäbel hatte und etwas Guruhaftes, so wie hier vielleicht Stefan George. Und dann kommen sie wieder zusammen im Zusammenhang mit dieser geplanten Nietzsche-Ausgabe oder ihrem Nietzsche-Fäbel und firmieren in Italien bald als die Nietzsche-Boys. Der N-Audi-Verlag in Italien, der das allerdings vielleicht machen wollte, das Projekt, der hatte halt Probleme, weil er dachte, ist vielleicht doch zu braun, dieser Nietzsche. Und insgesamt muss man ja sagen, es ist eine krasse Ironie. Montinari geht nach Weimar in den Nietzsche-Nachlass in der DDR, in der Nietzsche total verbrannt war. Da hat man sich an das Statement des Marxisten und Philosophen Georg Lukács gehalten, dass also Nietzsche in keiner Weise akzeptabel sei.
Jetzt haben Sie schon Italien, Griechenland und Thüringen hier in die Debatte gebracht. Mit dem darf ich auch mal ein Land einwerfen jetzt?
Bitte,
ich hab auch eins, sozusagen Frankreich. Jetzt ahnen Sie, was ich sagen will. Ich dachte nämlich, irgendwie die sogenannte Nietzsche-Renaissance sei eigentlich mehr so von Frankreich ausgegangen. Spielt das eine Rolle in diesem Buch?
Wo immer Sie das herhaben, das stimmt. Also Frankreich war in Nietzsche unter anderem dank Georges Bataille und auch Sartre, Camus nicht ganz weg vom Fenster. Und dann, ich würde sagen, so um 1960, da infizieren sich die künftigen französischen Superdenker Deleuze, Derrida, Michel Foucault mit dem Nietzsche-Virus. Michel Foucault meinte, dass man Nietzsches Denken benutzen, verzerren, misshandeln und zum Schreien bringen soll. Texttreue sei völlig uninteressant. Da keimte also schon die Postmoderne und brachte den Nietzscheanismus der Nachkriegszeit in Europa so richtig in Fahrt. Und im Übrigen hatte sogar Nietzsche selbst gesagt, dass man ihn eher in Paris und New York verstehen wird als in Europas Flachland Deutschland. Allerdings, diese lässige Franzosenart, die ließ natürlich den peniblen Philologen Colli und Montinari teils die Haare zu Berge stehen. Und Felsch zeigt diesen Gegensatz. Die coolen Großdenker holen sich bei Nietzsche so etwas wie einen intellektuellen Freifahrtschein ab, noch während Colli und Montinari frenetisch um jedes Komma ringen.
Apropos frenetisch um jedes Komma ringen. Ich meine, Sie haben ja schon versprochen, man kriegt keine Staubvergiftung bei dem Archiv. Aber dennoch, es ist ja eigentlich eine Editionsgeschichte, die hier erzählt wird. Ich sage es mal so, das muss nicht spannend sein.
Ja, obwohl ich im Stillen schon gehofft habe, dass Sie herausgehört haben, dass ich den Stoff äußerst spannend finde und Felsch Darstellung auf jeden Fall klug, fesselnd und lehrreich, übrigens ohne fades Pathos, was ja bei Nietzsche immer so ein bisschen nahe liegt. Im Übrigen hat Nietzsche selbst ja schon die Widersprüche seiner künftigen Rezession ein bisschen vorweggenommen. Er war selbst ein toller Philologe, hat aber die ganze Szene, die philologische Altertumskunde mit seiner Geburt der Tragödie so richtig aufgemischt. Er selbst bestand einerseits auf jedes Komma und war andererseits ein Feind jeder Kleingeistigkeit. Deshalb hat übrigens Thomas Mann davor gewarnt, dass man mit Plumpheit an seine Texte geht, während neuerdings, ist gar nicht so lange her, Peter Sloterdijk gesagt hat, dass es jetzt diesen modernen Zitatmarkt gibt, das sei doch irgendwie eine Ideologie der Mediokrität. Und Jürgen Habermas, das erwähnt Felsch nicht, hat in seiner Geschichte der Philosophie Nietzsche mit keinem einzigen Wort beehrt. Aber ob so oder so, das seriöse Textfundament für diesen ganzen Trouble, das haben Colli und Montinari gelegt.
Ich muss an dieser Stelle mal kurz ein Lob an Sie. Die beiden haben sicherlich auch eins verdient loswerden. Also ungefähr 2 Stockwerke und 450 Meter Teppichgelände hier im Haus innerhalb von 20 Sekunden haben nichts daran geändert, dass Sie hier hell, wach und geistig auf der Höhe der Nietzsche-Zeit und der unseren sind. Aber das könnte ja auch ein Problem sein. Ich frage mich nämlich, um dieses Buch zu genießen und auch komplett zu verstehen, wie viel Vorwissen braucht man da?
Also was die Treppenstufen angeht, ich bin Rennradfahrer. Das hat dabei geholfen, was jetzt das Nietzsche-Buch angeht und seine mögliche Lektüre. Da würde ich sagen, ist ein wunderbares Buch für alle und jeden. Ich würde das gerne sagen, konjunktiv. Tatsächlich ist es vermutlich nicht ganz so. Also, wer noch nie etwas von der Nietzsche-Lunte gerochen hat, der ist womöglich nicht gut vorbereitet. Erst wenn man ein bisschen affiziert ist von diesem Unikum mit dem Schnauzbart und der Zarathustra-Attitüde, und zwar sei im Guten oder im Schlechten, dann wird man wahrscheinlich von diesem Buch am meisten profitieren und sich von Felsch hineinreißen lassen in das Nachleben und das Nachbeben, das unter Nietzsches Namen stattfindet.
Dankeschön. Arno Ozesek war das über Wie Nietzsche aus der Kälte kam, Geschichte einer Rettung. Das Buch von Philipp Felsch ist bei CH Beck erschienen, 272 Seiten dick, kostet 26 Euro. Und wie immer gibt es Informationen dazu auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.